2. Könige 1. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Das ist der König, der Ehemann von der Isebel. Und Ahasja fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, das ist eine Philisterstadt, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tisbiter: Auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Baal-Zebub, den Gott zu Ekron? Darum spricht der Herr: Du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Und als die Boten zum König zurückkamen, sprach er zu ihnen: Warum kommt ihr zurück? Sie sprachen zu ihm: Es kam ein Mann herauf uns entgegen, und er sprach zu uns: Geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat, und sprecht zu ihm: So spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest, zu befragen Baal-Zebub, den Gott von Ekron? Darum sollst du nicht mehr herunterkommen von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Er sprach zu ihnen: Von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm: Er hatte langes Haar und ein Ledergurt um seine Lenden. So ganz ähnlich wie beim Johannes dem Täufer. Er aber sprach: Es ist Elia der Tisbiter. Die Heimatstadt von Elia, Tisbe. Und der König sandte zu Elia einen Hauptmann über 50, samt seinen 50 Mann. Und als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm: Du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Elia antwortete dem Hauptmann über 50: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Der eine Hauptmann mit seinen 50 Mann war umgekommen im Feuer, das Gott sandte. Da sollen sie wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Lieber korrigieren Sie Ihr Bild, das Sie haben vom lieben Gott, bevor Sie anfangen, in der Bibel solche Sachen rauszureißen. Und der König sandte wieder um einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm und samt seinen 50 Mann. Der kam zu ihm hinauf zu Elia und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König, komm eilends herab. Elia antwortete: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Da sandte der König wiederum den dritten Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann. Als der zu Elia hinaufkam, beugte er seine Knie vor ihm und flehte ihn an und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, vor dir etwas gelten. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 mit ihren 50 Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben etwas gelten vor dir. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zu ihm: So spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast und hast befragen lassen Baal-Zebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte, so sollst du von dem Bett nicht mehr herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. So starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte, und Joram wurde König an seiner Stadt im 2. Jahr, Joram, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda. Da gab es also einen gleichen König, einen König mit dem gleichen Namen, im Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Wir sind ja hier jetzt in Samaria oben, in dem sogenannten Nordreich. Denn Ahasja hatte keinen Sohn. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, was er getan hat, siehe, da steht geschrieben in der Chronike, der König von Israel Die Chronik ist uns leider nicht erhalten. Es kann sich nicht um die Chronik handeln, die wir in der Bibel haben, weil da nicht mehr viel weitere Geschichten von Ahasja drinstehen. Das war ein phänomenaler Aufstieg für den jungen Mann, den Ahasja, der dort in dem gottlosen Königshaus von Samaria aufwuchs. Der Einfluss seiner Mutter, dieser gottlosen Isebel, muss ja verhängnisvoll gewesen sein. Aber dann kaum war die Trauer um den verunglückten und erschlagenen König Ahab vorbei, da wurde prunkvoll in Samaria die Krönung dieses Ahasja gefeiert. Das ist ein Fest. So ein bisschen können Sie es ja ahnen, wenn Sie neulich das im Fernsehen verfolgt haben mit der königlichen Hochzeit in England. Ein rauschendes Fest, die Leute haben Fähnchen geschwungen und zugerufen, Glück dem König. Und er hatte kein Glück. Das ist ein armer Mann. Er kann sich nicht durchsetzen. Auf dem Dache sitzt ein Greis, der sich nicht zu helfen weiß. So etwa lebt der Ahasja auf seinem Königsthron. Die Moabiter fallen ab. Einst hatte David dieses Volk einverleibt seiner Herrschaft und sie gehörten dazu und waren tributpflichtig. Und jetzt, als dieser Ahasja auf dem Thron sitzt, benutzen sie die Gelegenheit und er kann sich nicht entscheiden, sein Königreich zusammenzuhalten. Vielleicht hat er das alles mit vermehrter Repräsentation und feste Feiern zugedeckt. Vielleicht ist es bei einer abendlichen Party geschehen. Man weiß ja nicht, als sie oben in der Kühle des Obergemachs ein wenig gefeiert haben und als er sich dann etwas müde an dieses Geländer lehnt, und dann bricht das. Und der König fällt herunter. Eigentlich hat der König alles in seinem Schloss gehabt, was man haben muss. Aber irgendwo, Sie kennen das aus Ihrem eigenen Zuhause, da gibt's ja irgend so einen Klump, über das man sich dauernd ärgert und irgendwas rostet durch und irgendwo verreißt man immer die Strümpfe oder irgendwo bleibt man hängen und irgendwo stolpert man über die eine Treppe. Und dort auch im Palast, da gibt's eben so ein Geländer. Hat der Handwerker geschlumpt oder da richtig geschlampt oder das nicht richtig gemacht oder was war das? Er hat sich gar nicht richtig dran gelehnt und dann bricht das ausgerechnet beim König. Und Sie können ahnen, wie entsetzt das Heer, der Diener, der auf ihn zuspringt und aufhebt diesen stöhnenden König. Er lebt wenigstens noch, aber sie legen ihn dann auf sein Bett. Und dann kommen die Ärzte und sie stellen fest, Oberschenkel, Halsbruch, schwere Prellungen, innere Verletzungen. Nachdem ein paar Tage vorüber sind, dann kann der junge König ein wenig seine Gedanken sammeln. Er muss ruhig liegen wegen der Gehirnerschütterung. Sie kennen das ja, wie das so ist. Und dann kommt die Ungeduld. Ach, wäre ich doch umgekommen. Wenn ich ein Pflegefall wäre, ich bin ein junger Mann, jetzt bin ich ein Pflegefall. Ich will doch nicht abhängig werden von den anderen Menschen. Und da kriegt er keine Ruhe. Ich bin überzeugt, es ist überhaupt niemand hier jetzt in dieser Kirche, der in so einer Lage anders reagieren wird. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, außer es nicht bei Sinnen, der die Krankheit ertragen könnte und sich abfinden könnte mit ihr. Da stürmen ja alle Fragen auf uns ein, nicht bloß, was wird jetzt aus meinem Amt und wie laufen die Geschäfte weiter, sondern die ganz persönliche Frage, was wird aus meinem Leben? Ich bin überzeugt, das hat Ahasja überhaupt noch nie vorher gefragt gehabt, erst in diesem Augenblick, als er da lag und die Ärzte nichts machen konnten, die sagen, wir müssen abwarten. Nächste Woche machen wir wieder ein Bulletin und dann wollen wir sehen, ob wir etwas Besseres sagen können. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mein erster Punkt heute, das Gesamtthema ist ja, worauf es ankommt. Mein erster Punkt auf die richtige Einstellung zur Krankheit. Oder Sie können auch sagen, zum Schweren, das Sie erleben. Ja, sagen Sie mal, wieso ist denn das passiert? Hat Gott eigentlich die Schraube abgesägt an dem Geländer? Manche Leute meinen, Gott laufe durch die Welt rum und stelle den Leuten Fallen. Das hat Gott getan. Warum ist Gott so gemein, dass er mich stolpern lässt? Ist doch gar nicht wahr. Das Geländer verrosten und brechen, das ist Welt. Aber Gott läuft nicht immer mit dem Pinsel rum und streicht Männige drüber, dass es nicht rustet. Gott tut oft genug in unserem Leben Unglücksfälle verhindern, aber tut es nicht immer. Und erst recht tut er das nicht, wo wir nicht auf seinen Wegen gehen. Wir sind ihm ja oft davongelaufen. Dieser Ahasja hat ja nie nach dem Schutz des lebendigen Gottes gefragt. Und dann kommt die Frage, wo ist denn der liebe Gott? Ja, wo soll er denn sein? Da, wo er immer war. Wie sagt August Hermann Franke, ruft ihn an, er ist zu Hause, an seinem Platz. Aber er sucht ja wo völlig anderes. Er sucht im Philistertempel in Ekron. Und in den Krankheitszeiten kommt heraus, wo wir die Sicherheiten unseres Lebens gesetzt haben. Es gibt Leute, die in den ersten Minuten zuerst von ihren Geldkonten reden und die anderen, die reden von den Ärzten. Sie sind ja immer etwas Angst, was uns bewegt, früher als man in der Betäubung bei den Operationen, als noch etwas geplappert hat, ohne Bewusstsein, wo wir Sorge hatten, ich auch. Ich werde hoffentlich nichts von dem unnützen Zeug reden, das meine Gedanken so oft beschäftigt. Bei dem König Ahasja war es nur, ich muss wissen, was das ist, und dann kommt es heraus, wo er sein Herz hingehängt hat. Nicht mehr an den Baal von seiner Mutter Isebel. Wahrscheinlich war das ein ganz normaler Ablösungsprozess von seinem Elternhaus, dass er dem nicht vertraut hat. Er setzte auf den Baal-Sebub von Ekron, den Fliegengott. Ein Gott, dem man auch Heilkraft zugeschrieben hat. Übrigens kennen Sie den Baal-Sebub vom Neuen Testament, wo er von den Juden gefürchtet war als Beelzebub, den Obersten der Teufel. Baal-Sebub, Beelzebub. Ziemlich sicher handelt es sich. Die gleiche dämonische Kraft. Es ist etwas Merkwürdiges, dass ja hier auch die ganze jüdische Tradition sagt, hinter diesen Götzenbildern steht nicht bloß irgendeine Märchenfigur wie der Donald Duck oder der Onkel Dagobert oder irgend so jemand, sondern das sind Mächtigkeiten, die sofort ein Leben von einem Lebenbesitz ergreifen. Das Furchtbare ist ja, wo man diesen dämonischen Mächten das Herz öffnet, da ergreifen sie einen und sie verhindern von dem Augenblick an, dass man zum lebendigen Gott zurückfindet. Darum ist das in der Bibel so streng immer gesagt, meide den Götzendienst in jeder Gestalt. Wie es uns verwehrt ist, dass wir andere Bilder Gottes anbeten und ihnen dienen, dass wir in unserem Kopf Gedanken von Gott haben, die mit dem wirklichen Gott, der zu uns durch sein Wort redet, nicht übereinstimmen. Ich vergesse das nicht, wie in meiner Jugend einmal eine dieser vielen Kriegerwitwen, deren Mann vermisst war, gesagt hat, es war im Laden bei dem Gespräch zu meiner Mutter, wissen Sie, die Ungewissheit habe ich ja nicht ausgehalten, was mit meinem Mann eigentlich los ist. Und dann bin ich auch zum Wahrsager gegangen. Nicht, dass sie dran geglaubt hätte. 90% unseres Volkes glaubt bestimmt nicht an so viel Zeug. Und doch leben sie damit. Da, wo man sich von Gott abkehrt, da bricht in dieses Vakuum diese ganze Macht dieser falschen Götter ein, dieser Mächte, die unser Leben zerstören. Und er sendet Boten zu dem Baal-Zebub von Ekron, lass mich's doch wenigstens wissen, was soll denn mit meinem Leben werden? Werde ich ein Pflegefall? Komme ich wieder runter? Ich glaube ja gar nicht an den Götzen. Ich will bloß wissen, was aus meinem Leben wird. Wahrhaftigkeit, wenn man diesen Weg beschreitet. Ja? Was ist unsere Einstellung zur Krankheit, wenn sie geschieht? Es gibt gar keinen Menschen, der ganz gesund ist. Sondern unsere jungen Leute haben mehr oder weniger mit Krankheit zu tun. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Gott zu unserem Leben die Krankheit gegeben hat? Auch das Schwere, auch die Sorgen?
Kann mir gar niemand denken, der ganz ohne Krankheit leben muss. Und wenn Sie dann jetzt die Sportler sehen bei der Europameisterschaft, die bringen gleich 4 Leibärzte mit, weil überall da ist die Achillessehne und da ist eine Kniescheibe und die müssen gespritzt werden und der Körper ist sehr anfällig. Die Frage ist, ob Sie über Ihre Krankheit merken, ja, ich liege auf einem Lager des Todes. Fragt sich bloß, wie viele Tage und Wochen oder Jahre ich noch habe. Wenn es uns doch bewusst werden würde, es ist ein unverdientes Geschenk, dass wir noch leben. Und dass das nicht das Ende unseres Lebens ist, wenn man uns zum Pflegefall erklärt. Sondern dass auch diese Zeit von Gott eine uns zugemessene Zeit sein kann. Überhaupt, dass ich nur nach dem Gott fragen kann, der mich in dieses Leben hineingestellt hat. Und man würde jetzt so gern mit diesem Ahasja reden und würde ihm sagen, weißt du es wirklich nicht, dass der Herr, der ewige Gott, nicht müde und nicht matt wird. Würde so gern mit diesem Ahasja ein Seelsorgegespräch am Krankenbett führen. Er interessiert sich nicht fürs Wetter und nicht für die politische Lage. Er interessiert sich nur für die Frage, ist Gott da? Wenn Sie es wissen wollten, dass das für die Kranken die Kernfrage ist, alles andere brauchen Sie nicht erörtern. Was ist eigentlich los zwischen mir und Gott? Und dass wir es dann sagen, weißt du es, König Ahasja, Gott hat Gedanken der Liebe und des Friedens. Ja, warum bin ich dann runtergefallen? Muss er doch so fragen. Und würden wir sagen, in der Welt geschieht vieles, was wir nicht verstehen. Aber das hat er am Kreuz festgemacht. Dass er uns nicht mal wegen der Fülle der Bosheiten verstoßen will. Und wenn unsere Sünde gleich blutrot wäre, Jesus liebt dich, er streicht die Schuld durch. Und jeder Kranke darf es wissen, dass er nicht unter dem Fluch zu stehen braucht. Viele Kranke in unseren Tagen denken das automatisch. Die meinen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, jetzt hat Gott mich gestraft. Denn sie haben eine Fülle von Sünde, die sie immer geleugnet haben. Die ganz gottlosen Menschen unserer Tage empfinden Krankheit als Strafe. Darum fragen sie ja, warum habe ich das verdient? Sie sind gleich im Rechensystem drin. Und da muss die Seelsorge von ihnen anfangen, dass sie sagen, passen Sie auf, da verrechnet Gott nichts, das Gericht kommen wirst. Das ist das Wesen dieser Welt, dass man über Stufen, Feld und Geländer brechen. Dass Bakterien uns krank machen. Aber ich darf wissen, dass ich auch in all dem, was geschehen kann, nicht von Gottes Liebe verstoßen bin. Und dass ich ihn in der Krankheit finde und mein Leben plötzlich gesegnet wird und wertvoll und wunderbar. Ich glaube, Ahasja hätte es nicht hören können. Seine Ohren waren verstopft. Vielleicht hätte er nur gehöhnt, wie kann Gott das zulassen, wenn er ein Gott der Liebe ist. Das Zweite, worauf es ankommt, dass man sich beugt. Dass man sich demütigt. Dem Palast von Samaria hört man Hufegeklapper, nachdem die Boten weg waren und der König hört interessiert daher, kommen Sie schon wieder, haben Sie gute Nachricht, er ist gespannt. Und dann führt man seine Boten herein und er sagt, was sagt doch Gott zu Egron, der Baalsche Bub? Und die gucken auf den Boten und sagen, wir waren gar nicht dort. Was wart ihr? Ihr wart gar nicht dort. Nein, wir waren nicht dort. Da kam unterwegs ein Mann und hat gesagt, wir sollen umkehren. Ja, das habt ihr euch gefallen lassen? Es war doch des Königs Gebot, dass er hingeht. Ja, sagen die. Er war ein eigentümlicher Mann. Und Sie können erst aus diesem Vorgang sehen, dass Gott seinen Boten eine ganz eigentümliche Autorität verleihen kann. Autorität ist ja nie das, was diese Könige auf ihrem Thron demonstriert haben. Das war ja immer lächerlich und witzig, aber nie ernsthaft. Dieser Elia, der nichts weiter hat, nicht mal einen schönen Anzug trägt er. Er hat keine imponierende Gestalt wie Johannes der Täufer, kommt daher wie ein Landstreicher. Es gibt viele Christen, die kennen ihre Autorität nicht, die sie haben. Die sagen, wie soll ich denn da ein Zeugnis sein können? Wie soll ich einem Kranken das erklären können? Dann lassen Sie es. Wenn Sie nicht wissen, was wir im Glauben bekommen, wenn wir auf Gottes Gebot hingehen,
Ein Elia, der tritt den Königsboten in den Weg und erreicht, dass die umdrehen. Ich bin überzeugt, dass in unserer Welt viel anders laufen könnte, wenn die Christen im Namen Gottes ein Zeugnis wären, wenn sie in Sitzungen und in Komitees ein Wort reden würden, von dem Gott erlebt. Wenn sie sagen würde, ich fürchte nicht des Königs Grimm. Mein Leben ist an Gott gebunden und darum entscheide ich mich anders. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft anders aussehen würden, wenn Christen mit dem rechnen, dass Gott ihnen Autorität gibt. Aber der Ahasja, als der das hört, und das Kennzeichen für den gottlosen Menschen, dann kriegt er erst recht eine Wut und sagt er, den werde ich nehmen. Dann nimmt er seine ganze Macht, die er hat. Was ist denn das? Ein Hauptmann mit 50 Mann. Ach, da baut er auf äußere Macht, auf Gewehrläufe und sagt, den werde ich holen. Fürchten Sie eigentlich die Welt? Fürchten Sie den Spott der Menschen? Fürchten Sie das Lächerlichmachen von den Ungläubigen? Warum sind Sie so schweigend immer wieder? Das ist so Kennzeichen, wie Ahasja hier sich aufspielt und den Starken markiert und wir, ja, das ist so eine Haltung, ich weiß nicht, wie Sie jetzt reagieren. Es wird mir das Herz sehr, sehr schwer, ich weiß das, dass gerade Kranke sich oft auflehnen. Ich brauche keinen Trost. Ich verstehe, warum ich seit vielen Jahren nicht mehr an die Sterbebetten geholt werde. Brauche ich nicht. Ich kann allein sterben. Der gottlose Menschen, der bäumt sich so auf. Ich brauche kein Gebet vor der Operation. Und dann kommt der ganze Widerstand gegen Gott heraus. Und wer den Boten Gottes verachtet, der verachtet Gott. Er will sich den Elia vornehmen. Das war der zweite Punkt, worauf es ankommt, dass man sich beugt. Das letzte, dass man sein Leben rettet. Zweimal hat Ahasja sich noch so gegen Gottes Willen aufgelehnt. Man versteht das überhaupt nicht, dass Ahasja nicht einmal nach dem Unglücksfall zur Besinnung kommt. Wir hatten es in den ganzen letzten Sonntagen immer wieder festgestellt, dass die Besinnung über Gottes Gerichte praktisch nicht vorkommt. Dass Menschen auch nach den großen Katastrophen, die jetzt immer wieder passieren, ob da ein Kernkraftwerk, so einen schrecklichen Unfall hat oder so, fragen, Herr, was sollen wir tun? Dass sie geistlich umkehren, zu Gott sich bekehren. Auch unter Krankheit geschieht gar nicht. Ich, in der Stärke der eigenen Kraft, stehen Sie da? Nicht mal nach den Unglücksfällen kommt Ahasja zur Besinnung. Erster, dritter Hauptmann, der will sein Leben retten. Eigentlich war er sehr selbstsüchtig, soll ich mich nicht umkommen. Und er ist offen und fragend. Vielleicht ist das der Grund, warum wir Gott suchen. Dass wir nicht so stur und fundamentalistisch gottlos sind. Dass wir sagen, irgendwo will ich durchkommen. Ich möchte fragen, was ist das? Und dann geht er auf den Elia zu und sagt, er sagt nicht, denke dran, ich habe auch schon Gutes getan, ich habe schon für die Kirche geopfert und ich bin eigentlich von meinem Kern her, von der Erziehung meiner Mutter, ein guter Kerl, deshalb bitte lass mich leben, sondern er sagt, ich habe nichts verdient. Aber lass mich leben. Lass die Männer leben. Und das zeigt uns die Bibel, dass das der Glauben ist, der Gott findet, der nichts weiter vor Gott will, der keinen Hochmut mehr hat, der bloß noch bittet, Herr, lass deine Gnade an mir nicht vergeben sein. Und Gott geht drauf ein. Ja, dieser Mann kann leben bleiben. So wenig ist nötig, um Gott zu finden, um von ihm bewahrt zu sein. Dieses kleine Offensein für ihn, das ist die kleine Türe, wo man Eingang findet zu ihm. Für den Hauptmann war das ja schwierig. Er hat ja in einem Untertanenverhältnis gelebt. Er war als Offizier an die Weisungen seines Königs bedingungslos gebunden. Das war ja Fahnenflucht, wenn er das nicht ausführt. Und das schildert er in einer ganz schlichten Hilflosigkeit dem Manne Gottes. Und Gott rettet ihn auch aus dieser Umklammerung. Er lügt kein Stückchen. Das gefällt mir so. Er ist seinem König treu. Er geht mit seinen Soldaten dorthin an den Berg, wo der Elia wohnt. Aber er tut das nicht, was er nicht vom Gewissen her tun kann. Das Christenhaltung. Sie sind nicht die Berufsrevolutionäre unserer Demokratie, die gegen alles und jedes sich auflehnen. Es gibt Punkte, wo Christen immer wieder sagen können, das kann ich aus meinem Gehorsam vor Gott nicht. Ganz bestimmt heute dort, wo Krankenschwestern oder Ärzte gesundes menschliches Leben töten und andere Dinge meines Lebens. Sie wissen genau, wo in ihrem Leben der Punkt ist. Ich kann das nicht. Und er nennt das dem Elia, war mir so eindrucksvoll, wie eine Frau mich besucht hat und mir erzählt hat, ich weiß nicht, ob die Geschichte Ihnen erzählt hat, sie hat eine Arbeitsstelle gesucht, eine Halbtagsstelle, das war außerhalb Stuttgarts. Und dann wird sie angenommen und dann kriegt sie die Stelle zugewiesen und dann war es dort, wo Kinder abgetrieben werden. Und dann weiß sie, wenn sie die Stelle aufgibt, dann gibt es keine Halbtagsstellen für eine ältere Krankenschwester. Und dann geht sie zum Personalchef dieses städtischen Krankenhauses und sagt, dann mache ich keine Arbeit, ich kann es als Christ nicht. Und er war so überrascht, dass er ihr die Stelle im Kinderzimmer übertragen hat. Er sagt, solche Frauen suchen wir dort. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist ein Wunder Gottes, der manchmal denen hilft, die in der Bedrängnis sind, die ihm vertrauen und sie Wunder über Wunder erleben lässt, weil sie Gott mehr trauen als den Menschen. Und dann geht Elia mit dem Hauptmann. Es wird dem Elia auch schwer geworden sein. Denken Sie nie, dass ihm der Glaube und das Vertrauen so fest war. Er war ja ein zitternder Mann. Wir kannten ihn doch, wie er dort in der Wüste sein Leben aufgeben und sterben wollte. Und jetzt muss er mitgehen und noch einmal in das Krankenbett hintreten und das Auge in Auge sagen, du kommst hier von diesem Bett nicht herunter. Woher hat eigentlich Elia diesen Mut? Es ist doch schwer, wenn man Menschen sagen muss, es gibt keine andere Hoffnung, es gibt keine andere Hoffnung. Es gibt nur eine Rettung für unser Leben, dass wir diese Liebe, die Gott uns in Jesus schenkt, annehmen. Da möchte ich Sie am Schluss noch darauf hinweisen, wie einst die Jünger durch Samaria gezogen waren, fiel ihnen ja diese Geschichte ein. Da waren die Leute so unfreundlich und haben ihnen nicht einmal ein Bett angeboten im Gasthaus. Und sie durften nicht mal unter der großen Linde nachts so ein bisschen schlummern. Die sagten, raus mit euch! Dann dachten sie, das müssen wir machen wie bei Elia. Als da die Ehre der Gottesboten angetastet wurden, fiel Feuer vom Himmel. Jesus, lass Feuer vom Himmel fallen. Jesus sagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Wir stehen einer Welt gegenüber, die Gott und sein Wort hasst. Aber nicht mehr lässt Jesus Feuer vom Himmel fallen, sondern er lässt uns feurige Kohlen auf die Häupter der Spötter sammeln. Wir dürfen das Böse mit Gutem überwinden und ein Zeugnis sein. Wir sollen wie Elia auf den lebendigen Gott schauen, der Gott, vor dem ich stehe. Und dann Menschen sein, die anderen helfen können, ihre Leiden und ihre Nöte richtig zu verstehen vor dem lebendigen Gott, indem wir sie auf das eine hinweisen, es gibt einen Felsen, auf dem man stehen kann, dass Gott dich hält mit seiner starken Hand und dass Gott dich nicht loslässt. Und das kannst du bloß da erfahren, wo er dich als einen verlorenen und gottlosen Menschen angenommen hat, zu seinem Kind macht. Ich möchte in diesem Gottesdienst auch wieder Sie fragen, ob Sie das in Ihrem Leben so sicher wissen, dass Sie sagen können, egal was morgen geschieht, ich weiß mich in der Hand Jesu Christi geborgen. Das kommt es an. Nichts anderes. Amen.